Der Rechtspopulist Wilders hat erklärt, dass seine Freiheitspartei PVV das Vier-Parteien-Bündnis umgehend verlässt. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
Geert Wilders hat hochgepokert und ist krachend gescheitert. Seinen Koalitionspartnern hat er die Pistole auf die Brust gesetzt. Sie sollten einen 10-Punkte-Plan zur Verschärfung der Asyl- und Zuwanderungspolitik unterzeichnen. Wilders wollte die Grenzen für alle Asylbewerber schließen und Flüchtlinge aus Syrien sofort zurück in ihre Heimat schicken. Dagegen sei nichts einzuwenden, so die konservativ-liberale FVD, die Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei. Unterschreiben wollten die drei aber nichts. Ihr Argument, das stünde doch fast alles schon in der Koalitionsvereinbarung. Doch bislang waren die meisten Vorhaben der Ministerin an niederländischen oder europäischen Regeln und Gesetzen gescheitert.
Die Finanzlage der Kommunen steht im Mittelpunkt beim heutigen Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Berlin. Gerade spricht Bundeskanzler Merz zu den Vertretern der Kommunen. Bei dem Treffen will Merz mit ihnen darüber beraten, wie die geplanten 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Länder eingesetzt werden sollen. Nach Ansicht des Städte- und Gemeindebunds muss die Handlungsfähigkeit der Kommunen gestärkt werden. Der Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte im rbb24 Inforadio, die Kommunen seien die erste Stelle, an der die Bürger in Kontakt mit dem Staat kommen. Wenn der Staat grundlegend funktioniere, sorge er damit für Vertrauen bei den Bürgern. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Otte, ist dafür, die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst vorzubereiten. Die Bundeswehr brauche deutlich mehr Personal. Man müsse umschalten können, wenn das freiwillige Modell nicht ausreiche, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Der Kommandeur der Heimatschutzdivision Henne erwartet, dass der Wehrdienst langfristig nicht ohne Pflichtelemente auskommt. Um bestimmte Infrastruktur schützen zu können, brauche es einfach mehr Soldatinnen und Soldaten, als derzeit zu bekommen sein, sagte der Generalmajor dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die Bedeutung der geplanten Millioneninvestition des Softwareunternehmers Plattner hervorgehoben. Das sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, sagte Günther im rbb24 Inforadio. Dadurch komme man unter anderem im Bereich künstliche Intelligenz voran. Günther betonte, die Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut zeige, wie öffentlich-private Partnerschaften funktionieren können. Die Stiftung des Milliardärs will in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg in Potsdam einen neuen Campus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln. In Cottbus laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren derzeit, ob der Sperrkreis um den Fundort geräumt ist, wie eine RBB-Reporterin berichtet. Etwa 1.800 Menschen mussten am Morgen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule liegen im Sperrkreis. Der Hauptbahnhof ist seit dem Morgen gesperrt. Auch der Bus- und Tramverkehr ist teilweise eingeschränkt. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war in der vergangenen Woche auf dem Gelände des neuen Bahnwerkes gefunden worden. Palästinensische Diplomaten fordern angesichts des Krieges im Gazastreifen, dass die Bundesregierung ihre Gangart gegenüber Israel verschärft. Der palästinensische Botschafter in Österreich, Abdel Shafi, sagte im rbb24 Inforadio, Deutschland dürfe keine Waffen mehr an Israel liefern.
Ich glaube, wenn Deutschland weiterhin Waffen an Israel liefert, macht sich Deutschland strafbar. Wir haben keinen Zweifel daran, dass der internationale Gerichtshof entscheiden wird, dass was in Gaza sich abspielt, ist ein Völkermord. Und alle jene Staaten, die Israel weiterhin unterstützen, machen sich strafbar. Und deswegen, es wird Zeit, dass Deutschland diese Politik sich überdenkt.
Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel Shafi. Bundesaußenminister Wadephul hat zuletzt weitere Genehmigungen für Waffenlieferungen in Frage gestellt. Es werde geprüft, ob Israels Vorgehen im Gazastreifen mit dem humanitären Völkerrecht in Einklang steht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken. Am Nachmittag maximal 23 bis 26 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Spandau Eiskeller 17 und in Adlershof 18 Grad, in Perleberg 14 und in Cottbus 18. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. 25 bis 29 Grad morgen. Die Zeit 10.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. mit Imke Griebsch.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Das Klarinettenquintett von Karl Maria von Weber funktioniert auch in der Version für Klarinette und Streichorchester sehr gut. Sabine Meyer und die Academy of St. Martin in the Fields spielen den vierten Satz in dieser Fassung. Das ist das Rondo aus dem Klarinettenquintett in B-Dur von Karl-Maria von Weber, hier in der Version für Klarinette und Streichorchester. Sabine Meyer hat hier gespielt, zusammen mit der Academy of St. Martin in the Fields unter der Leitung von Kenneth Silito. Die Klarinettistin Sabine Meyer, die ist Mitte 60, sie fühlt sich gut und sie spielt nach wie vor fabelhaft Klarinette. Ja, und das ist ein guter Zeitpunkt, die Karriere zu beenden, sagt Sabine Meyer. Leicht fällt es ihr natürlich nicht. Ende Dezember wird sie ihr letztes öffentliches Konzert spielen. Bis dahin ist ihr Terminkalender noch randvoll. Mitte November wird sie nochmal in Potsdam und Anfang Dezember in Berlin spielen. Hinweisen möchte ich Sie jetzt schon mal auf unser musikalisches Kalenderblatt gegen 10.40 Uhr. In dem geht es heute um Georges Bizet und sein Bad in der Pariser Seine, das ihm, gelinde gesagt, gar nicht gut getan hat. Jetzt geht's weiter mit einer Aufnahme des russischen Pianisten Nikolai Luganski. Der sagt, man solle nur die Musik spielen, in die man verliebt ist. Und dazu zählt bei ihm Ludwig van Beethovens Mondscheinsonate. Das ist die Klaviersonate Nummer 14 in Cis-Moll. Und aus der spielt Nikolai Luganski den rasend schnellen dritten Satz. Presto! aus der Klaviersonate Nummer 14 in Cis-Moll, besser bekannt unter dem Beinamen Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven, hat Nikolai Luganski hier das Presto Agitato, den dritten Satz, gespielt. Und heute Abend um 20 Uhr geht's im Werner-Otto-Saal des Konzerthauses um Beethovens 33. Sonate. Wie bitte, fragen sich jetzt bestimmt Beethoven-Kenner. Beethoven hat doch nur 32 Klaviersonaten hinterlassen. Ja, genau. Es handelt sich um ein Gesprächskonzert zu künstlicher Intelligenz. Was passiert, wenn KI Beethovens Sonatenzyklus fortsetzt? So lautet die Fragestellung. Und so könnte auch eine 33. Sonate entstehen. Die Pianistin Hani Liang, ein Technologieforscher und Komponist aus Oxford und ein Innovationsforscher als Moderator, Sie sprechen darüber und lassen KI mal machen. Tja, und dann darf auch das Publikum mit Hilfe von KI selbst agieren. Für diesen Abend im Werner-Otto-Saal des Konzerthauses gibt es noch Karten. Die Vorstellung beginnt 20 Uhr. Garantiert ohne KI ist der Schleiertanz von Richard Strauss entstanden. Er stammt aus dem Opern-Einakt der Salome. Wir haben hier eine Neuaufnahme aus Norwegen mit dem Bergen Philharmonic Orchestra, geleitet von Edward Gardner.
Thank you.
Der Tanz der Sieben Schleier stammt aus der Oper Salome von Richard Strauss. Wir haben hier eine Aufnahme mit dem Bergen Philharmonic Orchestra und dem Dirigenten Edward Gardner gehört. Das ist ein Ausschnitt aus der Gesamtaufnahme der Oper Salome. Die ist neu erschienen und wie unser Kritiker Kai-Lewis Kaiser diese neue Aufnahme beurteilt, das können Sie auf radio3.de nachhören in der Musikrubrik Rezensionen.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und dazu begrüße ich Frauke Thiele im Studio. Hallo Frauke.
Grüß dich, Imke.
Mehr Geld für Bildung, Forschung und Wissenschaft, man glaubt es kaum, hat Deutschland im Jahr 2023 ausgegeben. Mehr als in den Vorjahren ist schon ein bisschen her.
Ja, diese Statistiken hinken ja immer ein bisschen hinterher. Ne? Das 2024 kommt dann erst im nächsten Jahr. Aber das Statistische Bundesamt hat heute mitgeteilt, dass die Ausgaben im Jahr 2023 um 24 Milliarden Euro gestiegen sind im Vergleich zum Jahr 2022. Das sind immerhin 7% mehr gewesen. Insgesamt wurden 2023 398 Milliarden Euro für Bildung, Forschung und Wissenschaft ausgegeben. Das klingt erstmal irre viel, sind aber in Anführungsstrichen nur 9,5% des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Und dazu zählen eben auch Ausgaben aus dem privaten Bereich. Wäre also durchaus interessant, die Zahlen genauer zu beleuchten. Und natürlich Bund und Länder zählen auch zusammen. Also das alles wird in einem Topf geschmissen. Der größte Anteil fiel übrigens auf den Bildungsbereich. Und bei den Forschung- und Entwicklungsausgaben, lag der Anteil privater Unternehmer und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen bei insgesamt 8%. Da muss man natürlich gleich an diese Public-Private Partnership jetzt Universität Potsdam und Hasso-Plattner denken.
Ja, und das leitet gut zur nächsten Meldung über. Der Wissenschaftsstandort Potsdam wird wachsen, vor allem im Bereich KI und IT-Sicherheit. Finanziert zu großen Teilen von der Stiftung von Hasso-Plattner, dem SAP-Mitgründer und dem Potsdamer Mäzen.
Ja, auf dem Brauhausberg wird das verfallene ehemalige Landtagsgebäude für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften saniert und es werden dort auch 4 neue Gebäude entstehen. Außerdem wird das Hasso-Plattner-Institut erweitert, viel neue Professuren und viel, viel mehr Studierende im Bereich IT-Sicherheit, KI, digitale Gesundheit, dazu der Uni-Präsident Oliver Günther.
Natürlich war gestern ein ganz großer Tag für die Universität, aber ich denke auch für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, weil wir in den Bereichen Informatik, KI dadurch vorankommen, aber auch in anderen Bereichen und weil es zeigt, wie Partnerschaften zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Mäzenen funktionieren können. Also eine Public-Private Partnership im besten Sinne.
Da wären wir wieder bei der Statistik. Public-Private Partnership steigt also. Die Pläne auf dem Brauhausberg und in Gribnitzsee sollen bis 2035 verwirklicht werden, zusammen mit einer gemeinsamen Taskforce vom Land Brandenburg und der Hasso-Plattner-Stiftung. Wissenschaftsministerin Manja Schüle ist natürlich auch eingebunden und sie hat gestern bei Brandenburg aktuell jegliche Skepsis zurückgewiesen, dass der Geldgeber Hasso-Plattner Einfluss auf die Wissenschaft nehmen könnte.
Ich bin überhaupt nicht skeptisch. Ich habe in der letzten Zeit, und es hat mich ein bisschen geschmerzt, wenige Leute gehört, die auch in den Vereinigten Staaten wirtschaftlich aktiv sind, die so klar sich für die Wissenschaftsfreiheit ausgesprochen haben, wie das Hasso-Plattner heute getan hat. Er gibt das Geld mit dem klaren Auftrag und der klaren Botschaft. Das, was in Amerika mit der Wissenschaft passiert, ist unanständig, ist hochgradig gefährlich und das möchte ich nicht zulassen. Und meine Bürgerpflicht ist es, mit dem Geld, was ich habe, eben in die Ausbildung junger Menschen und in die Sicherheit von System zu investieren.
Die brandenburgische Wissenschaftsministerin zu dem neuen erweiterten Wissenschaftsstandort in Potsdam, der auch für Deutschland wichtig sein könnte.
Pfingsten naht, ja, man hat Zeit für Ausflüge. Warum nicht mal nach Chemnitz fahren in die diesjährige Kulturhauptstadt?
Ja, da findet nämlich am Pfingstwochenende eine ganz wichtige Veranstaltung dieses Kulturhauptstadtjahres statt, nämlich das sogenannte Garagenfestival. In Chemnitz gibt es ungefähr 30.000 Garagen, die größtenteils zu DDR-Zeiten entstanden sind, in Gemeinschaftseigentum oder auch privat gebaut. Und solche Garagen können offenbar vielfältigste Geschichten erzählen. Nämlich seit 2023 hat die Kuratorin des Kulturhauptstadtjahres, Agnieszka Kubicka-Dziedzka, Jedutschditska, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und sie und ihr Team, sie haben ein künstlerisches Partizipationsformat entwickelt. Also sie hat Künstlerinnen eingeladen, Chemnitzer Garagennutzerinnen kennenzulernen und ihre Geschichten in Kunstformate umzuwandeln. Also die Stadt aus der Garagenperspektive erlebbar zu machen. Und das wird heute an diesem Wochenende, dem Pfingstwochenende, mit viel Tatam und viel Live-Aufführungen begleitet, erlebbar sein. Und mit dem Deutschland-Ticket sollte das ja kein Problem sein, da hinzufahren.
Ja, das war dein Tipp für das Pfingstwochenende. Ich danke dir sehr. Das war Kulturkompakt mit Frauke Thiele. Friedrich II., den kennen wir nicht nur als preußischen König, sondern auch als Komponisten. In seiner Zeit als Kronprinz hat er überwiegend Werke für größere Besetzungen geschrieben, also für Flöte und Orchester zum Beispiel. Nach seiner Thronbesteigung waren es dann hauptsächlich Flötensonaten. Da war der Kompositionsaufwand deutlich geringer. Er hatte schließlich anderes zu tun. In dieser Aufnahme hat der Flötist Emmanuel Pahü den dritten Satz aus dem Flötenkonzert Nummer 3 in C-Dur von Friedrich II. Gespielt, zusammen mit der Kammerakademie Potsdam. Jetzt ist Zeit für unser musikalisches Kalenderblatt. Heute stammt es von Katharina Neuschäfer und es geht darin um den Komponisten, der vor allem mit einer Oper berühmt ist. Tja, und aus der Oper kann jede und jeder bestimmt nicht nur eine Melodie mitsingen.
Bougival, 3. Juni 1875. Der Komponist Georges Bizet stirbt. Manchmal ist das Leben wie eine Oper. Alles beginnt und endet mit Carmen, Bizets berühmtester Oper. Bizet schreibt sie, ist zufrieden und stößt auf Widerstand. Das Orchester, der Chor, das Management der Opera Comique, alle haben was auszusetzen. Bizet nimmt das alles sehr mit. Auch privat läuft es nicht so. Er und seine Frau leben getrennt, was Anlass zu Gerüchten gibt. Man sagt, Georges hätte was angefangen mit Carmen. Also natürlich nicht mit Carmen, sondern mit der Sängerin Celestine Galli-Marie, die Carmen singt. Die, die Stofftiere sammelt und auch gerne mal mit zu den Proben bringt. Die Celestine. Stopp. Georges wiederum, seinerseits ein starker Raucher und auch sonst nicht so fit, ist also deprimiert wegen des Carmen-Flops. Und da kommt sein Freund Elie Myriam de la Borde ins Spiel. Der ist auch Komponist, aber auch ein verrückter Hund. Abgesehen davon, dass er mit über 100 Vögeln und 2 Affen zusammenlebt und auch noch Maler ist, ist er ein echter Womanizer. Egal. Dieser de la Borde jedenfalls schlägt Georges Bizet ein Wettschwimmen in der Seine vor. Bei Georges angeschlagener Gesundheit und der mentalen Lage keine gute Idee. Findet übrigens auch Celestine, die Sängerin mit den Stofftieren. Die steht nämlich zur gleichen Zeit, während Bizet schwimmt, als Carmen auf der Bühne. Mitten in einer Hauptszene hat sie eine Vision von Bizets Tod. Tja, und sie liegt richtig. War es Selbstmord oder womöglich Fremdverschulden? Dem Frauenhelden de la Borde würde man ja einiges zutrauen. Vor allem, weil Bizets Leiche diese vermeintliche Schusswunde im Genick hat. Ist dann aber gar keine. Ist ein aufgeplatzter Lymphknoten. Und die Todesursache wird vage mit Herztod nach Streptokokkeninfektion angegeben. Und das mit 36 Jahren, an seinem Hochzeitstag. Und Bizets Witwe? Die trauert. So lange, bis sie sich mit de la Borde verlobt, der sie dann aber für eine Jüngere verlässt. Tja, und dann kommt auch noch raus, dass Georges Bizet einen unehelichen Sohn mit der Haushälterin seines Vaters hatte. Und schließlich wird auch noch Carmen zum Megaerfolg. Ja, manchmal ist das Leben eben wirklich wie eine Oper.
Beigesetzt wurde Georges Bizet auf dem berühmten Pariser Friedhof Père Lachaise. Die Bronzebüste, die Bizet darstellt, wurde vor knapp 20 Jahren von seinem Grab gestohlen. Ja, und seitdem ist sie leider verschwunden. Aber die Grabstätte, die existiert noch. Das war ein musikalisches Kalenderblatt von Katharina Neuschäfer. Weiter geht es mit einer Radio 3-Aufnahme aus unserem Archiv. Die ist im Mai 2006 bei einem Konzert des Deutschen Sinfonieorchesters Berlin in der Philharmonie Berlin entstanden. Und da stand Georges Prêtre am Dirigentenpult. Er hat mit dem Orchester die Sinfonie Nummer 2 von Franz Schubert aufgeführt. Daraus hören wir jetzt den ersten Satz.
Thank you.
Aus der Sinfonie Nummer 2 in B-Dur von Franz Schubert haben wir den ersten Satz gehört mit dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Georges Prêtre in einer Radio 3 Aufnahme, die ist im Mai 2006 in der Philharmonie Berlin entstanden. Und das hier ist Musik von Gustav Holst. Die English Symphonia spielt unter Howard Griffiths den ersten Satz, Jig, aus seiner St. Paul's Suite, Opus 29, Nummer 2.
Thank you. Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Das Brühan-Museum zeigt eine Ausstellung über die Moderne, die nach dem Bauhaus kam. Unter dem Eindruck des 1968er Epochenumbruchs in Italien. Einer der wichtigsten Avantgarde-Akteure, die Designergruppe Alchimia. Sie führte verschiedenste Entwicklungen zusammen und zur Perfektion. Mit großem internationalem Erfolg wurde aus dem alten Form follows Function das neue Form follows Fun. Ob Sofa, Mokkakanne oder Bücherregal. Die Farben blühten auf, die Materialien wucherten. Die Welt wurde neu entworfen. Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Eine Retrospektive im Brühan-Museum. Radio 3, wie es euch gefällt.
11 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Regierung in den Niederlanden steht vor dem Aus. Der Rechtspopulist Wilders teilte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Viererkoalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hatte in der vorigen Woche den Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Es war erst zustande gekommen, nachdem Wilders darauf verzichtet hatte, Ministerpräsident zu werden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit 2 Verfassungsklagen gegen den Bundestag gescheitert. Dabei ging es um die Ausgestaltung des Bundeswahlrechts. Das BSW kritisierte unter anderem, dass bei einem knappen Unterschreiten der 5%-Hürde rechtliche Möglichkeiten fehlten, Einspruch einzulegen. Außerdem beklagte das BSW die Regeln zur Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwarf beide Klagen jetzt als unzulässig. Das BSW war bei der Bundestagswahl mit nur wenigen 1000 Stimmen an der 5%-Hürde gescheitert. Der Potsdamer Uni-Präsident Günther sieht in der geplanten Investition des Softwareunternehmers Plattner ein gutes Beispiel für eine funktionierende öffentlich-private Partnerschaft. Im rbb24-Inforadio sagte Günther, die Millioneninvestition sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt. Werner Schoninger, RBB 24.
Günther sieht vor allem Chancen für den Bereich künstliche Intelligenz. Dafür soll in den nächsten 10 Jahren eigens ein neuer Campus auf dem Brauhausberg in Potsdam entstehen. Bis zu 6000 angehende Software-Spezialisten könnten dort künftig studieren. Außerdem soll der Standort des Hasso-Plattner-Instituts in Griebnitz erweitert werden. Erfreut zeigte sich auch Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle. Die Gesellschaft brauche Spitzenforschung, um die Zukunft zu bewältigen, sagte die SPD-Politikerin RBB 24 Brandenburg aktuell. Das werde mit der Investition vorangetrieben.
Der Berliner Senat will das Hochhausprojekt am Gleis-Dreieck-Park in Kreuzberg an sich ziehen.